Ja, heute ist Karfreitag und ich habe die letzten Tage mit mir gerungen, ob ich nicht eine herrliche Osterpredigt halten soll. Aber dann habe ich mir gedacht, ich bin Jesus-Freak und ich habe mit vielen Jesus-Freaks gesprochen, die immer sagten, ach, diese Kasual, diese Themenpredigten zu den jeweiligen Tagen mögen sie nicht. Dann habe ich mir gedacht, gut, dann predige ich was anderes. Bitte? Weihnachten, genau. Amen. Wir predigen heute über Weihnachten. Nein, nicht über Weihnachten. Auch nicht über Pfingsten oder Endzeit. Oh, nee, auch nicht. Bitte? Karneval, genau. Karneval. Ich möchte heute mit euch über einen richtigen Schatz predigen. Habt ihr sonst noch irgendwelche christlichen Feiertage wie Love Parade oder Karneval? Freakstock? Christopher Street, Halleluja. Da trifft sich der Frauenhauskreis. Okay, ich möchte mit einer Bibelstelle anfangen. Ah, Halleluja, ist ja lustig. Noch. Ich möchte mit einer Bibelstelle anfangen aus dem Philipper 2. Ja, ihr kennt das. Das ist dieses Buch, was man aufschlagen kann und dann kann man da Sachen drin lesen, die sehr wichtig sind. Philipper 2, die Verse 12 bis 16. Daher, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht nur wie in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes inmitten einer verdrehten und verkehrten Welt, unter der ihr leuchtet, wie Himmelslichter in der Welt, indem ihr an Wort des Lebens festhaltet. Ich habe diese Stelle gelesen und war am Anfang etwas verwirrt. Ich vermute, das lag nicht nur an der Übersetzung. Ich war etwas verwirrt, weil der Paulus redet von Heil, von unserer Rettung, von Seligkeit, dass wir die vollenden sollen. Und jetzt kommt da so ein Hakpunkt, wo ich mir denke, halt, stopp, warte mal, es war doch gerade Ostern. Also doch wieder ein bisschen österlich diese Predigt. Wir sind doch durch Gnade errettet und nicht durch Werke. Warum redet er hier davon, dass wir unsere Rettung vollenden sollen? Ich meine, es hätte ja sein können, dass diese ganzen Evangelikalen, so wie ich, dann irgendwie Unrecht hatten und euch immer belogen haben. Und dass diese mittelalterlichen Katholischen vielleicht dann doch Recht hatten, so wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele eben vom Wegefeuer in den Himmel springt oder so. Das waren Praxisen, die waren normal, glaub mir. Mit ein bisschen Knete konntest du dann Heil erkaufen damals, dachten die. Müssen wir unsere Rettung, unser Heil, unsere Seligkeit wirklich erarbeiten? Ich möchte mit euch in diesem Text ein bisschen reingehen. Vorab muss ich sagen, wenn man sich die Worte des Paulus des Öfteren mal anguckt, werdet ihr feststellen, dass er immer wieder davon spricht, dass wir durch Gnade errettet sind. Allein durch die Gnade Jesu Christi. Wir sind dadurch errettet, dass Jesus unsere Schuld getragen hat. Dass er den Weg frei gemacht hat. Dass er an einem Freitag, den wir gelegentlich als Karfreitag feiern, dass er für uns gestorben ist. Das ist jetzt wirklich österlich. Und dass er den Tod überwunden hat zu Ostern. Und wir sind errettet nur, weil Gott uns liebt. Wir brauchen nichts mehr, als es anzunehmen. Aber wieso sollen wir dann unsere Rettung verwirklichen? Dieser Schatz des ewigen Lebens, dieser Reichtum, dieses herrliche, volle Leben, das ist keine Zukunftsperspektive. Das ist nichts, was über unseren Tod hinausgeht. Also doch schon, aber nicht nur. Also es ist nicht nur so, dass wir dadurch, dass Jesus für uns gestorben ist, ein ewiges Leben beim Herrn haben, sondern es hat auch Auswirkungen auf das Heute, auf das Jetzt, auf unser momentanes Leben. Und diese Gnade, diese Errettung sollte Auswirkungen haben. Diese Tat, die Jesus getan hat, die sollte uns verändern. Und Paulus schreibt diesen Brief an die Philipper, sonst wäre es nicht der Philipperbrief. Diese Philipper waren gerettet. Das waren Christen. Die hatten ihr Leben Jesus gegeben, die waren errettet und fertig. Aber die Philipper die hatten ein Problem. Bei denen, habe ich gehört, war es so, dass die ein bisschen Streit in ihrer Gemeinde hatten. Und das haben die nie so richtig auf den Pin gekriegt. Ständig gab es da irgendwie so Streit, Zänkerei und weiß ich nicht. Und das war ihr Problem. Und Paulus, wenn er davon spricht, dass wir oder dass sie ihre Errettung, ihr Heil vollenden sollen, meint, dass das Heil vollkommen werden soll, dadurch, dass sie jesusmäßig leben. Dass sie nicht durch Werke heil werden, ich meine, gerettet sind sie, sondern dass dieser Schatz Gottes die Auswirkung aufs Herz haben soll und dass die Leute wirklich anfangen, diesen Streit, diese Probleme, diese Sachen, die sie im Alltag haben, die sie in ihrem Leben haben, wirklich unter die Füße kriegen sollen. Das sollen sie praktisch tun. Also, sie sollen das Heil praktisch werden lassen. Er meint zu ihnen, bringt eure Dinge in Ordnung, die unjesusmäßig sind. Verhaltet euch wirklich so, wie es uns der Jesus vorgemacht hat. Nehmt das Heil an und löst eure Fallstricke. Fallstricke, ich weiß nicht, ob jeder weiß, was ein Fallstrick ist. Ich komme nicht mehr aus der Zeit der Jäger und Sammler. Und ihr wahrscheinlich auch nicht. Ein Fallstrick war so ein Ding, was man irgendwo gespannt hat und dann ist ein Tier drüber gestolpert oder beziehungsweise da war so eine Schlinge, Tier und weg. Vergleichbar mit dieser Bärenfalle aus der Kaugummi-Werbung, kennt ihr die? Diese Werbung, wo das Kaugummi auf dieser Bärenfalle liegt und der greift da rein und läuft dann die ganze Werbung über mit diesem Ding und jeder lacht, obwohl es ziemlich brutal ist. Ein Fallstrick ist eine Falle, ein Ding, worüber wir stolpern sollen. Und wir sollen diese Fallstricke, die uns halten, die uns binden, die uns kaputt machen, die sollen wir lösen. Und wir sollen alles ablegen und sie sollen alles ablegen, was uns abhält, in der Kraft Gottes zu leben. Die Kraft Gottes ist verknüpft mit dem Heil. Und wenn wir das Heil vollenden, dann heißt das, dass wir leben sollen in der Kraft Gottes. Also man könnte es übersetzen mit, lasst euer Heil praktisch werden. Nicht, weil Gott das will. Ich meine, Gott will das, aber nicht deshalb, das ist nicht der Grund, sondern weil der wahre Reichtum ist ein Leben in der Kraft Gottes. Ein Beispiel zum Thema Heil und Rettung. Stell dir vor, saug das mal so richtig auf, spür das, schmeck das. Stell dir vor, du bist bis zum Hals in der Scheiße und sinkst tiefer. Ich habe letztens einen Bericht im Fernsehen gesehen über Kacketaucher, so Leute, die in so Gummianzüge steigen und in Kloaken runter, um dann irgendwie ohne was sehen zu können, da irgendwie, und die haben auch gesagt, also das saugt einen runter, man hat absolut keine Chance, wenn man da nicht am Strick ist. Also, stellt euch vor, ihr seid wirklich Oberkante, Unterlippe in der Scheiße und ihr sinkt tiefer. Und stellt euch vor, da kommt jemand und wirft euch einen Strick zu. Zumindest ein Ende von dem Strick. Und komplette Strick wäre bitter. Er wirft euch ein Ende von einem Strick zu, das andere hält er fest. Und du greifst das, weil es schmeckt nicht gut. Und es zieht dich tiefer. Und du greifst das und plötzlich stellst du fest, hurra, ich bin errettet. Es geht nicht tiefer. Ich bin zwar noch in der Scheiße drin, aber ich bin errettet. Ich muss nicht untergehen, ich muss das nicht schlucken, das ist ungesund, davon sterbe ich. Ich bin errettet. Und dann denkst du so los und denkst dir so, eigentlich ist das doch schön warm hier, so Fango-Packung mäßig. So. Es soll auch gut für die Haut sein und oh schön, ich bleib hier so. Und dabei hat der Typ da oben schon Wasser parat und neue Kleidung, aber du bleibst da drin und bist errettet. Gerettet bist du. Aber ist das im Sinne des Retters, dass du dann so dich zwar an der Rettung festhältst, aber so in der Scheiße schwimmst? Und nicht rauskommst und dich sauber machst und neue Klamotten anziehst? Wenn du Jesus annimmst, dann hast du ein ewiges Leben. Dann hast du ein Leben in der Vollmacht Gottes. Du bist errettet. Warum also bleiben wir, bleib ich, bleib du, bleiben viele von uns immer in der Scheiße sitzen? Halten sich an der Errettung fest und denken, oh, schön für die Gelenke. Ja, warm ist gut für die Gelenke, habe ich gelernt, so gegen Rheuma und so. Warum ziehen wir uns nicht raus? Warum ziehen wir nicht an dem Strick und kommen raus? Paulus sagt, lass das Heil praktisch werden. Lass das Heil praktisch werden. Lass es Früchte tragen. Beendet diese unjesusmäßigen Dinge, diese Wurzeln, die uns halten. Bei den Philippern war es Streit. Was war es bei uns? In unserer Gemeinde? Was ist es bei dir? Was ist es bei mir? Immer wenn ich hier predige, frage ich mich, was braucht die Gemeinde? Gott, was brauchen die Leute hier? Und ich muss immer wieder feststellen, und ich bin sehr begeistert, und deshalb bin ich gerne hier, dass wir auf einem guten Weg sind. Ich bin total begeistert davon, Wachstum zu sehen. Ich bin total begeistert davon, wirklich Leute zu sehen, die brennen für den Herrn, das ist so geil, das ist richtig schön hier, es gefällt mir. Aber eine Frage, und die musst du nur dir selbst beantworten oder mir hinterher schriftlich oder so, wie sieht's bei dir im Alltag aus? Wie sieht's bei dir im Alltag aus? Ist es immer so? Ist es immer, geht es immer gut ab? Hat unsere Gemeinde keine Probleme? Ich will nicht drauf rumreiten, ich meine, es könnte viel schlimmer sein, aber ich meine, sowas ist doch irgendwie auch normal leider. Läuft immer alles total heilig ab? In deinem Leben, in meinem Leben, in unser aller Leben? Oder gibt es da Sachen, die vielleicht verbesserungswürdig sind? Was sind deine Fallstricke? Woher kommt zum Beispiel unsere Kraftlosigkeit? Bei mir, ein Beispiel, was mir sofort einfiel, es gibt bestimmt noch einige andere, bei mir ist es meine Faulheit. Ich meine, alle Leute kennen mich als einen Workaholic, aber de facto gibt es Phasen in meinem Leben, wo ich extrem faul bin. Und das ist nicht gut für die Beziehung zu Gott. Ich tue nämlich nichts. Und das ist nicht gut für eine Beziehung. Daher rühren viele Probleme bei mir, dass ich einfach scheiße faul bin. Und nur ein Beispiel, was ist es bei dir? Ist es vielleicht noch nicht mal Faulheit oder irgendwie was negativ geprägt ist? Vielleicht ist es Angst vor Veränderung. Ich meine, wer mit Gott geht, der wird sich darauf einlassen müssen, dass es ständig Veränderung geben wird, weil Gott einen ja formt und prägt. Hast du Angst vor Veränderungen? Hast du Angst vor den Aufgaben Gottes? Hast du Angst vor Problemen, die dabei vielleicht entstehen könnten oder Stress oder sowas? Hast du andere Sachen, irgendwie ein heftiges Mundwerk und lässt das die ganze Zeit oder Neid oder was sind deine Fallstricke? Was ist deine persönliche Scheiße, in der du dich so gerne suhlst, dich am Strick festhältst und drin bleibst? Ich hoffe, es ist nicht bei jedem so. Also bei mir ist es so. Ich predige mir das auch selbst. Fakt ist, wenn Gott uns diesen herrlichen Schatz der Errettung, des Heils schenkt, mit allem, was dazugehört, mit seiner Kraft, mit seiner Fülle, wenn Gott uns diesen Schatz schenkt und wir ihn nur passiv annehmen, sprich Strick festhalten in diesem Bild, einfach nur passiv annehmen und nichts daraus machen, dann ist das ein ungenutzter Schatz. Es ist ein ungenutzter Schatz. Stell dir vor, ich hätte Schulden. Ich war mal Student, da kenne ich das her. Stell dir vor, ich hätte dick, fett, richtig heftig Schulden. Und du schenkst mir Geld. So viel, wie ich brauche, dass meine ganzen Schulden abbezahlt werden könnten und ich noch lecker essen gehen könnte. Stell dir vor, ja, typisch, genau. Okay. Ja, soll ich dann Hehl draus machen, dass ich gerne esse? Es geht gar nicht, ich mach die Kamera aus. Nein, stell dir vor, ich hätte wirklich fett Schulden und du würdest mir genügend Geld schenken. Einfach hier hast es, mach damit, was du denkst, was gut ist. Und ich habe jetzt dieses Geld und denke mir, ja, ich bin gerettet, finanziell, ja, keine Probleme mehr, keine Kuckucks mehr auf meiner Eingangstür oder weiß ich nicht, was man da hat, irgendwie russische Eintreiber, die mir die Knochen brechen, Halleluja, ich habe genug Geld. Und sitz jetzt da in meiner Wohnung mit dem halb gefändeten Mobiliar und hab die Hand auf meinem Geld und warte. Tu nichts, ich freue mich meines Lebens, ich habe genug Geld. Die Zinsen steigen, ich habe immer weniger, das Geld reicht vielleicht irgendwann nicht mehr oder ich habe keine Knie mehr, die man mehr brechen kann. Ich habe zwar Geld, aber ich nutze es nicht. Ich bin reich, aber ich nutze es nicht, wofür es da ist. So gehen wir oft mit dem Schatz Gottes um. Und hey, das Gott hat das Größte für uns getan. Und es ist nicht nur, dass wir nicht sterben müssen und dass wir ewig mit Gott leben, sondern es ist ein Reichtum, den er uns schenkt. Da hat der Storch irgendwie über Lebensqualität und so hat der Storch so oft jetzt gepredigt. Und Das Leben mit Gott, das ist der wahre Reichtum. Diese Fülle, die er für uns hat. Und die bietet er uns an. Die hat er uns gegeben. Ein Beispiel steht im Römerbrief zum Thema Liebe. Er hat seine Liebe ausgegossen in unsere Herzen. Tada! Es ist passiert. Und genauso gibt Gott uns seinen ganzen Reichtum. Wir sind seine Erben irgendwie. Der Heilige Geist ist der Unterpfand, dass wir wissen, dass es so ist. Und wir nutzen es nicht. Warum tun wir nichts für diesen Hammer? Ich meine, dass es cool werden kann, wer mir nicht glaubt, der lese mal die Apostelgeschichte. Ich bin fest davon überzeugt, so heftige Dinge wie Schatten auf Kranke, die gesund werden und so, können auch hier passieren. Es kann passieren. Warum soll das da anders gemacht haben wie hier? Wir nehmen viele Dinge einfach nicht in Anspruch. Und Schätze sind oft mit Arbeit verbunden. Schätze sind oft mit Arbeit verbunden. Ein Beispiel aus dem Fernsehen. Ihr kennt doch Indiana Jones oder diese merkwürdigen Schatzsucher, die es so in allen möglichen Filmen gibt. Wir nehmen jetzt mal Indy. Indiana Jones kennt ihr hoffentlich alle, oder? Kennt hier einer nicht Indiana Jones, Quatermain oder irgendwelche anderen Leute? Ich habe immer als Kind da gesessen und dann sind die in so eine Schatzkammer rein und dann irgendwie letzten Fels beiseite und letzten Pfeil an sich vorbei und machen das auf und eine riesige Höhle voller Gold. Und die freuen sich einen Keks. Und ich habe immer als Kind gedacht, ihr Penner, ihr könnt das doch gar nicht tragen. Ein riesiger Schatz. Und das kann keiner tragen. Tonnen voll Gold, na Wahnsinn. Und noch nicht mal ein LKW dabei. Nix. Shit happens, Scheiß passiert. Das kann er eh nicht alles tragen. Ich habe immer gelacht über diese Leute. Toll, nimmst dir das schönste Stück und gehst wieder da so. Unser praktisches Heil ist, dass wir errettet sind, dass wir schuldlos sind, aber auch, dass wir Jesus immer ähnlicher werden können und sollen und dass wir wieder Ebenbild Gottes werden sollen. Er hat uns nach seinem Bilde geschaffen. Wir sollen Jesusmäßig werden, wir sollen wieder schön werden. Diese Stelle sagt, wir sollen leuchten. Wir sitzen oft auf einem riesigen oder vor einem riesigen Goldberg und spielen mit dem Cent. Ein riesiger Berg voller Knete und wir spielen mit einem einzelnen Cent. Der ist noch nicht mal aus Gold. Willst du nicht in diesen Reichtum reinkommen? Willst du nicht in diesen Reichtum reinkommen? Ergreif das Heil. Ergreif das Heil. Sei gierig wie Gollum. Immer wenn ich jetzt diese Predigt ausgearbeitet habe, muss ich an Gollum denken. So, ah, mein Schatz. Ich meine, der hat alles getan dafür. Der hat alles dafür getan. Ich meine, der sah schon tierisch gierig aus. Ich meine, also lass dich von nichts davon abbringen, in den Reichtum Gottes reinzukommen. Es ist der größte Schatz. Und das ist unser Part. Wir sollen das tun. Und ein Glück, sagt die Bibelstelle, ist, dass wir nicht allein sind. Gott will das wollen und das Vollbringen schenken. Eine Frage. Hast du ein wollendes Herz? Ein wirklich wollendes Herz? Ein Herz, das sich diesen Reichtum wünscht? Hast du Wunsch nach Veränderung in dieser Welt? Vielleicht schon mal gespürt? Kennst du diesen Wunsch, dass das Reich Gottes wächst? Dass du mehr Wunder Gottes erlebst? Dass du ein Leben mit Vollmacht führst? Und das, hast du es vielleicht schon mal erlebt, dass Sünde keinen Spaß mehr macht? Also man macht zwar immer noch Scheiße, aber es macht nicht mehr so viel Spaß, bevor man Christ wurde. Gott schenkt das Wollen. Und dann lässt er uns damit allein. Nein, er schenkt auch das Vollenden. Was heißt das? Früher habe ich immer gedacht, wir müssten einfach warten, bis er es dann tut. Ich meine, wenn er es vollbringen will, dann soll er es vollbringen. Ich habe die Stelle immer so ausgelegt, er macht den Job, klar. Er schenkt uns, was wir wollen und danach macht er das dann halt irgendwann. Aber heute glaube ich, er gibt mir die Vollmacht, etwas zu tun. Er gibt mir die Vollmacht, etwas zu verändern. Er verheißt uns das. Er gibt mir die Vollmacht, Dinge zu binden und zu lösen. Er gibt mir die Vollmacht, meine Sünde rauszuschmeißen. Er gibt mir die Vollmacht, sein Erbe anzutreten. Und er gibt mir die Kraft dazu. An der Stelle, wo drin steht, also wo steht, dass er das Vollbringen schafft, steht das Wort Energo. Von Energie, energisch, Kraft, eine Kraft, die Wirkung schafft. Energo. Jesus hat die Sünde überwunden. Und deshalb haben sie keine Macht mehr über uns, wenn wir das nicht zulassen. Wir brauchen das nicht mehr. Aber das Aufhören mit den Dingen, irgendwie das Aufhören, diese Fallstricke zu legen, das müssen wir tun. Aber es ist, und das ist das Geile, es ist möglich. Ich habe immer daran gezweifelt, ich bin fest davon überzeugt, es ist möglich, nach Jesus echt sinnlos zu leben. Vielleicht werden wir werden wahrscheinlich nie dahin kommen, aber wir können es anstreben. Es ist zumindest theoretisch möglich. Und nicht mehr länger sind wir Sklave dieser Welt. Du bist kein Sklave dieser Welt. Du musst nicht fallen. Du musst nicht unjesusmäßig sein. Und Jesus tut das, weil er uns liebt. Er tut das, weil er uns liebt. Und es ist ein Prinzip Gottes, dass er mit den Menschen zusammen was tut. Dass er nicht einfach nur Dinge alleine macht, zack, sondern dass er es mit uns zusammen machen will. Er gibt die Kraft, er gibt die Vollmacht, er gibt uns die Fähigkeiten und wir sollen diesen Reichtum ergreifen. Dieses Herrliche, dieses Volle, das sollen wir ergreifen. Wir sollen handeln. Und er macht das, weil er uns liebt und weil er uns respektiert. Weil wenn er uns alles abnehmen würde, dann würde er zeigen, dass er uns nicht respektiert, dass er nichts von uns hält, dass er immer alles selber machen muss. Und Gott möchte uns nicht wie unmündige Kleinkinder halten. Wir verhalten uns total oft wie Kleinkinder. Zumindest geistlich. Manche auch nicht nur geistlich. Ja. Ja. Ich nicht. Wir verhalten uns total oft wie Kleinkinder. Aber Gott möchte, dass wir mündig werden. Dass wir nicht mehr nur diese Milch zu essen bekommen, sondern dass wir feste Nahrung zu uns nehmen. Dass wir vorankommen. Dass wir wachsen. Aber das ist eine Sache, die müssen wir lernen. Die müssen wir auf den Pin kriegen. Wir müssen das tun. Mit seiner Kraft. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn du das schon mal geschmeckt hast, dieses Leben mit Gott, das Leben mit Vollmacht, und sei es nur mal bei einem Gebet, sei es nur, weil du es mal gesehen hast, weil du mal einen Eindruck für jemanden weitergegeben hast, der geknallt hat wie die Sau. Wenn du mal irgendwie dieses Leben in Vollmacht erlebt hast, ist doch herrlich, oder nicht? Das ist ein reiches Leben. Dann nutz doch diese Kraft Gottes und mach dich von den Fallstricken los. Mach dich los davon. Löse alles, was dich bindet. Ein Beispiel aus der Bibel ist diese Stelle mit dem Acker und dem Schatz. Da ist ein Typ, der findet auf einem Acker, der ihm nicht gehört, einen Schatz. Und weil der Schatz so toll ist und so riesig und solch ein herrliches Ding, verkauft er alles, was er hat, gibt alles, was er lässt, alles los, nur um diesen Acker mit dem Schatz drauf zu kaufen. Jesus nennt dieses Bild, weil er uns sagen will, der Reichtum, den Gott für uns jetzt hier hat, ist so groß, dass es wert ist, alles aufzugeben dafür. Alles wegzulassen, wenn es nötig ist. Und der letzte Punkt, den diese Textstelle anspricht, ist das Ziel. Und da stehe ich immer total drauf, weil ich komme jetzt auch auf die Zielgerade. Wenn wir bereit sind, die Dinge zu tun, die Gott für uns für gut befindet, wenn wir bereit sind, wirklich 100% zu geben, wenn wir bereit sind, diesen Schatz wirklich dem nachzustreben, wenn uns nichts abhält, dann werden wir an dieser Wahrheit, an diesem Wort, an Jesus festhalten. Und damit werden wir Licht sein. Damit werden wir, und ich habe extra mal nachgeguckt, in der Bibel steht halt so ein Körper, der Licht aussendet, ein Strahler, sowas wie ein Gestirn, wie ein Stern. Nicht einfach nur Lichtträger oder sowas. Wir werden Licht Gottes sein in der Finsternis. Wir werden dafür sorgen, dass es hell wird. Weil wir so voller Kraft Gottes sind, dass es aus uns rausstrahlt. Ist das nicht ein Ziel? Ist das nicht der Hammer? Ist das nicht Reichtum? So voll zu sein, dass wir dass wir leuchten in der Finsternis, in dieser verdrehten und kaputten Welt. Und dieser Reichtum, der wartet auf dich. Es wartet auf dich. Und manchmal ist es halt wirklich vonnöten, dass ein Schatz schwer ist. Und dass es anstrengend ist, den aus so einer Höhle rauszuwühlen. Und dass man dann doch vielleicht noch einen LKW bei Sixt mietet oder sowas und dann dahin fährt, um diesen Schatz Stück für Stück da rauszukarren. Es ist mit Anstrengung verbunden. Hast du schon mal Gold hochgehoben? Nicht nur so ein bisschen? Das Leben mit Gott ist ein Reichtum und ein Leben mit Fülle. Und es ist wert, alles dafür aufzugeben. Also lass uns das tun, wenn du da Bock drauf hast. Und nicht nur so eine halbe Sache und nicht immer wieder stolpern. Er rettet durch Gottes wunderbare Gnade. Aber unser Job ist, dass diese Errettung, das Heil praktisch zu vollenden. Da reinzukommen in ein heiles Leben. Ein seliges Leben. Gott gibt uns die Kraft dazu, die Vollmacht, die Autorität, dass wir da rauskommen, dass wir Sünde überwinden können, dass wir heilig leben. Und er schenkt uns den Willen im Herzen. Und der größte Schatz ist dann halt zu leuchten in der Finsternis. Amen. Amen.